Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute nicht alleine hier sitze, sondern dass viele gekommen sind. Das verwundert mich ja fast. Nein, eigentlich verwundert es mich nicht, dass wir gerade bei dem heutigen Thema mehr geworden sind als letzte Woche. Ich habe mich gefragt, als wir uns mit dem Thema Mannsein und Frausein angefangen haben, letzte Woche zu beschäftigen und wir die Predigten ins Internet gestellt haben, warum wird ausgerechnet so eine Predigt so massiv oft angeklickt? Also es ist im Vergleich zu anderen Predigten Wahnsinn, Wahnsinn, was für ein Abruf hier stattfindet. Warum ist das so? Ich denke, Mann sein und Frau sein ist in unserer Zeit eine total verunsichernde Geschichte. Und dass viele Menschen Orientierung suchen, auch Christen auf der Suche sind. Wie kann man das heutzutage artikulieren, ein Mann zu sein und eine Frau zu sein? Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir 1. Mose 2 aufschlagt. 1. Mose 2. Wir müssen nämlich, wenn wir heute über die Frauen sprechen möchten, ein kleines Fundament legen. In 1. Mose 2 lesen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat und natürlich auch die Menschen und dass er Adam und Eva in den Garten Eden gesetzt hat. Und Adam und Eva hatten viel Spielräume, sich in diesem Garten in Gottes Gegenwart zu entfalten. Und wir haben es letzte Woche gehört, Gott verlieh dem Mann eine besondere Führungsverantwortung. In 1. Mose 2, 16 bis 18 lesen wir, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Es heißt hier, dass Gott dem Menschen gebot, in diesem Augenblick war Eva noch gar nicht da. Als das Gebot im Garten Eden, die Frucht vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen, gegeben wurde, war die Frau noch nicht mehr existent. Nur der Mann war da und Gott hat dem Mann ein Gebot weitergegeben und ihn damit in eine besondere Verantwortungsrolle gegenüber seinen Nachkommen gestellt und gegenüber seinem Gegenüber. Also seine Hilfe, oder alte Übersetzung, Gehilfen. Wir kommen noch zu diesem Wort. Und erst nachdem er das Gebot weitergegeben hat, heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch, also dass Adam alleine ist, ich möchte noch jemanden machen für ihn. Wir sehen hier in der Folge der Geschichte, dass der Mann die Rolle trägt, Konstanz, Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten und zu schaffen. Das ist niemand anderem im Garten Eden vorbehalten. Allein der Mann muss das tun. Ob man sich darüber freut, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ob man derjenige sein möchte, der am Ende verantwortlich ist für den ganzen Murks. Ihr kennt den Geschichtsverlauf, dass wir werden es auch gleich noch lesen, dass Eva zwar als erstes die Frucht gegessen hat, aber die Bibel sehr eindeutig darüber spricht in Römer 5, dass die Sünde durch Adam in die Welt kam. Eigentlich müsstest du sagen, nee, das hast du falsch verstanden, Paulus. Durch Eva, die Frau, die schwache Frau war's, durch die Sünde in die Welt gekommen ist. Aber die Bibel hat nicht diese Logik. Durch Adam kam die Sünde in die Welt. Und da sehen wir eine Verantwortung, Schutz zu bieten, Konstanz zu bieten und Stabilität zu schaffen als Mann. In der letzten Predigt habe ich eine Illustration euch gegeben vom Tanzen. Könnt ihr euch erinnern? Ja? 3 Leute können sich erinnern, das ist gut. Ich möchte gern dieses Bild weiterspinnen, weil ich glaube, dass diese Illustration uns sehr hilft, zu verstehen, worum es geht im Miteinander zwischen Mann und Frau. Auch im Tanz ist es so, dass der Mann, ihr kennt noch diesen Satz vielleicht, der Mann ist nur der Rahmen und die Frau ist das Bild. Der Mann schafft auch im Tanzen, wenn Mann und Frau miteinander tanzen, genau das Gleiche, Konstanz, Stabilität und Sicherheit. Und der Mann muss beim Tanzen, während des Tanzes, die Frau in Szene setzen, nicht sich selbst. Er ist nur der Rahmen. Er muss ihre Stärken ausspielen, weil sie, ich sag mal, das Glamouröseste am Tanz ist. Deswegen liegt der Fokus auf der Frau. Und er muss einen Fokus haben auf sie. Und jetzt ist es so, wenn du tanzt und jetzt nicht über den Grundkurs hinausgekommen bist beim Tanzen, dann ist es so, dass du vielleicht denkst, okay, tanzen geht so in mein Quadrat und das war's dann, so wie beim Abiball vielleicht einige tanzen. Das ist schon ein netter Anfang. Aber wenn du zum Beispiel den langsamen Walzer richtig tanzt, dann kannst du hier den ganzen Parkplatz gebrauchen. Und den brauchst du auch, weil du dann sehr schön ausladende Schritte machen musst, um die Figuren zu tanzen, die du tanzen möchtest. Irgendwann müssen wir mal eine praktische Einlage bieten, Mire. Und das passiert immer wieder, dass wenn du im Tanzen bist, dass du an Situationen kommst, wo es Raummangel gibt, Platzmangel, und du die richtigen Impulse als Mann setzen musst, um das Paar als Gesamtes aus diesem Dilemma rauszubewegen, dass die Frau nicht gleich mit dem Rücken zack gegen die Wand knallt und den Kopf aufschlägt und dann im Krankenhaus liegt. Sondern es ist deine Verantwortung, das Gesamte zu übersehen und die Kontrolle über die Situation zu behalten. Und die Frau verlässt sich im Tanz darauf, dass der Mann das tut, weil sie sich auf ihre eigene Choreografie, auf ihre eigene Bewegung und auf ihre eigene Stärke konzentrieren muss. Und damit die Choreografie gut getanzt werden kann, müssen die Männer beim Platzmangel, im Dilemma, in Bedrängnis die richtigen Impulse setzen. Jetzt ist es nicht so, dass der Mann, um richtige Impulse zu setzen, damit, ich sag mal, dieses Paar wieder aus dem Dilemma rauskommt, die Frau anschreien muss und ihr eine watschen muss und kleben muss, dass sie versteht, was jetzt Sache ist. Das ist überhaupt nicht die Haltung im Tanzen. Von außen bemerkst du nicht, dass der Mann Impulse setzt. Aber das Paar weiß sehr wohl, hier ist jetzt ein Impuls weiter nach links, wir müssen jetzt die Drehung stärker nehmen. Von außen bemerkst du es nicht, aber das Paar, was aufeinander eingespielt ist, merkt es sehr, sehr deutlich. Und die Frau merkt es auch, wenn der Mann die Impulse vergisst zu setzen. Du brauchst also nicht doll oder auch nicht viele Impulse setzen, aber du musst entscheidende Impulse in diesem Tanz des Paares setzen, damit die Frau sich konzentrieren kann auf ihre Stärke und auf ihre Begabung in diesem Tanz. Jetzt könntest du sagen, sind das nicht alles ziemlich harte und unflexible Festlegungen? Was soll denn das? Dass man das so, kann man da nicht die Rollen tauschen? Wisst ihr, jeder Sport hat Spielregeln. Und jeder, der mal Sport gemacht hat, und ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin hier, jeder Sport hat Spielregeln und sie funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise, dass das Spiel gelingt und dass es in Ordnung stattfinden kann. Und ebenso gibt es auch in unserem Ehetanz, wenn wir über die Ehe sprechen, gewisse Spielregeln, die der Schöpfer für dieses Spiel eingesetzt hat. Und Adam sollte nun einmal, ob das einem gefällt oder nicht, Adam, ich glaube, es hat ihm in der Konsequenz dann nicht gefallen. Und dennoch, Adam musste die Choreografie im Blick behalten. Das, was Gott weitergegeben hat, sollte er im Blick behalten. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 1 und 6. Die Schlange sprach zur Frau. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und nach einem kleinen Wortwechsel heißt es in Vers 6, sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Was wir an diesen zwei Versen sehen, was für unser Thema enorm wichtig ist, Satans Angriff zielt auf die Verwirrung der Rollenverteilung in der Choreografie. Er ist nicht zu dem Verantwortungsträger gegangen, sondern er hat ganz gezielt, diese Verantwortungsrolle ist Satan übergangen und ist auf die Frau raufgegangen und hat sie in einem Verantwortungsbereich angesprochen, was eigentlich nicht ihre Jobbeschreibung ist. Satans Idee ist immer, die Ordnung, die Gott einsetzt, immer zu verkehren und umzudrehen und immer ins Gegenteil zu verkehren. Deswegen ist überhaupt keine Überraschung, dass Satan plötzlich mit der Frau spricht. Natürlich, das, was Gott einsetzt an Choreografieordnung, das ist ihm zuwider. Und deswegen spricht er die Frau an dieser Stelle an. Und was passiert mit Adam? Es ist nicht so, dass Eva da ganz allein im Garten zufällig in der Nähe des Baumes der Erkenntnis ist und dann denkt, okay, ich esse was davon und ich nehme das mit und bringe das dann meinen Mann nach Hause. So ist das nicht. in unserem Text heißt es, sie aß und sie gab auch ihren Mann bei ihr. Adam war dabei. Adam hat's gesehen. Adam hat alles gehört. Adam war in dem Tanz mit seiner Frau und auf einmal sind sie in dem Moment, dass sie gegen die Wand fahren und anstatt Impulse zu setzen, um Eva zu retten, scheiterte er und verfehlte es, entscheidende Impulse zu setzen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft beschweren sich Frauen über inaktive und impulslose Männer? Das ist ein wirkliches Drama. Bei aller Emanzipation, die wir haben und für die wir auch in weiten Teilen auch dankbar sein können, dass Frauen gleiche Rechte haben, dass Frauen wählen können, dass Frauen einen Beruf annehmen können ohne die Unterschrift ihres Mannes, sind alles gute Dinge. Alles übrigens Dinge, die sich dort ausbreiten, wo das Christentum Fuß fasst, um die Frau zu ihrem Recht zu verhelfen. Und dennoch, bei aller Emanzipation, hört man es immer und immer wieder, dass Frauen sich darüber beklagen, dass ihre Männer eigentlich impulslose Wesen sind. Und sie sich eigentlich nichts anderes wünschen, als dass ihr Mann endlich ihre Stellung einnimmt und die richtigen Impulse setzt. Einige Frauen fangen an zu schmunzeln. Ich war mit einigen im Gespräch nach dieser Predigt. So unfassbar, wie viel Wellen das geschlagen hat. Und ich habe mit einer Frau Korrespondenz gehabt. Denn wir Männer sollen ja einsichtig bei den Frauen wohnen. Das heißt, wir sollen studieren, was ihre Bedürfnisse und Verlangen sind und was ihre Gedanken sind. Und das habe ich auch getan. Und ich habe dann diese Frau gefragt, wie wirkt sich ein impulsivloser Mann auf die Ehe aus? Also welchen negativen Effekt hat das auf die Ehe? Ich zitiere, nicht meine Worte. Frauen werden hart, verlieren an Weiblichkeit und werden in eine Rolle gedrängt, die sie gar nicht wollen und übernehmen Aufgaben, in denen sie sich selbst nicht wohlfühlen, die aber gemacht werden müssen. Frauen fühlen sich dann nicht ernst genommen und nicht wirklich geliebt, was zur Folge hat, dass sie sich nur schwer oder gar nicht fallen lassen können, auch in Bezug auf das Sexualleben in der Ehe. Das ist ein Brett. Ich lasse mal den letzten Teil aus. Es sind ja Kinder auch da. Man wird in eine Rolle gedrängt, man muss Aufgaben übernehmen, die man gar nicht will und in denen man sich nicht wohlfühlt, aber sie müssen ja irgendwie gemacht werden. Und irgendwie haben die Frauen die Fähigkeit, beides ausfüllen zu können. Aber Gottes Wort gibt uns die Choreografie, dass Mann und Frau miteinander in ihren gottgegebenen Verantwortungsbereichen agieren sollen. Und wir können versuchen, du bist frei, zu versuchen, die Regeln zu ändern, wie du willst. Ich sag dir nur eins, das ändert überhaupt nichts daran, wie Gott die Sache betrachtet. Du kannst das alles auf den Kopf stellen und sagen, nein, das gilt nicht mehr, das hört sich alles seltsam an, das ist ewig gestrig und übelst orthodox und konservativ. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Diese Verantwortungsrolle des Mannes gibt es nicht. Gott interessiert das ziemlich wenig, als Satan angefangen hat, die Rollen zu verkehren und die Menschen sich darauf eingelassen haben. Als Gott nämlich dann in die Szene kommt, lesen wir in 1. Mose 3, 8 bis 12. Und sie hörten die Stimme Gottes, Adam und Eva. Des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen zu ihm. Er sagt jetzt nicht, wo seid ihr? Er ruft, wo bist du? Da sagt er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du zu mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. zweites Mal versagen. Wieder hat der Mann nicht seine Verantwortung übernommen und hat sich dem gestellt, sondern hat gleich verwiesen. Aber in der Gesprächskonstellation zwischen Gott und Adam sehen wir, Gott interessiert überhaupt nicht, was gerade durcheinander gekommen ist und geht auf diese neue Rollenverteilung ein, sondern er geht wieder zurück zu seinem Ursprung und sagt, hier gibt es ein Problem. Adam, ran! Adam, wo bist du? Ich frag noch nicht nach Eva, die kommt gleich noch. Es ist nicht so, dass Eva irgendwie keine Rolle hier in dieser ganzen Sache hätte, dass sie keine Verantwortung tragen würde. Eva kriegt auch ihr Fett weg. Und Gott interagiert sehr, sehr deutlich mit ihr. Aber in dieser besonderen Ehekonstellation ist es nun einmal so, dass Gott dem Mann eine Verantwortung gegeben hat. Und wir Männer tun gut daran, wenn wir diese Verantwortung in Anspruch nehmen. Es besteht aber nicht allein die Gefahr, dass der Mann seine Rolle verpennt. Ja, das ist möglich. Aber eine andere Gefahr besteht, dass die Tanzpartnerin versucht, die Führung des Tanzes zu übernehmen, mutwillig. Nicht einfach nur, naja, es geht ja nicht anders, sondern ich will es auch. Ich will diese Rolle übernehmen. Wenn eine Tanzpartnerin anfängt, die Rolle zu übernehmen des Führers, ist ganz, 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 ganz konservativ im Tanzen. Wenn das passiert, dann kommt ein extremes Ungleichgewicht in den Tanz und der Mann wird im Tanz letztendlich völlig überflüssig. Ihr könnt euch daran erinnern, hoffe ich, dass wir über die Konsequenzen dieser Sünde im Garten Eden letzte Woche gesprochen haben und dass Gott in dem Fluch beschreibt, was diese Sünde jetzt zur Folge haben wird, dass der Mann in seiner Stärke dazu neigen wird, seine Frau zu beherrschen und tyrannisch über sie zu dominieren. Habt ihr das noch im Sinn? Es ist nicht nur so, dass Gott das über Adam ausspricht, sondern er sagt auch etwas über Evas Wesen und Herzenshaltung durch diese Sünde, durch diesen Fluch, der jetzt hineingebrochen ist in die Welt, wie die Frau jetzt interagieren wird und wozu sie in Zukunft neigen wird. Und da müssen wir gut hinhören. Ansonsten verstehen wir nichts von dem, was in 1. Petrus geschrieben ist. In 1. Mose 3, Vers 16 beschreibt Gott diesen Fluch und er sagt zu der Frau, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Noch einmal, gut zuhören. Wenn du bislang geschlafen hast, jetzt ist der Moment zum Zuhören. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Meine Beobachtung ist, dass die meisten überhaupt keinen Schimmer haben, was Gott hier eigentlich sagen möchte. Und vielfach wurde es so verstanden, dass irgendwie es jetzt der Fluch sei, dass die Frau ein liebevolles und sexuelles Verlangen hätte nach ihrem Mann. Versteht ihr mich? Mit Verlangen sind wir sehr schnell auf der körperlichen Ebene, aber da müssen wir erstens festhalten, die Liebe zwischen Mann und Frau, die Sexualität ist niemals in der Bibel ein Fluch, sondern von Gott als Segen gedacht und als Segen in die Ehe gelegt worden. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist, wenn es wirklich um das sexuelle Verlangen gehen würde, dann würde ich Gott sagen, die Geschichte und ich glaube mein eigenes Leben auch, zeigt mir eher, dass das Verlangen, das körperliche Verlangen beim Mann stärker ausgeprägt ist. Ich möchte keine Handzeichen jetzt sehen. Behaltet das bitte alles für euch, ja? Aber so richtig erschließt uns sich das nicht, wenn wir in die Werbung schauen und so weiter, dann sehen wir, dass alles sehr stark auf den Mann getrimmt ist, wenn es ums körperliche Verlangen geht. Diese Wendung, Verlangen nach jemandem haben, gibt es noch genau einmal in der Bibel. Und nicht in 1. Mose 3, sondern in 1. Mose 4. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass jemand ein körperliches Verlangen hat, wonach er sich dann sehnt. Verlangen nach jemandem haben meint im Hebräischen, Obacht, ein aggressives, feindseliges und angriffslustiges Aufbegehren. Ich sehe das, wo du stehst und ich begehre angriffslustig gegen das, wo du stehst. Ich sehe deine Position, die kriege ich. Und deswegen wundert es auch nicht, dass in der Fluchformulierung nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und da sehen wir diese Spannung zwischen Mann und Frau, dass sie eigentlich die ganze Zeit gegeneinander kämpfen. Sie will seine Position, sie will diese Verantwortung an sich reißen und der Mann wird sie aber tyrannisch unterdrücken, dass sie nicht zum Zuge kommt. Das ist doch nicht Gottes Idee, oder? Das ist der Fluch, eine Konsequenz des Fluches, eine Konsequenz der Sünde. Die Frau wird sich dem Verantwortung tragenden Mann widersetzen und die Autorität über den Mann versuchen, an sich zu reißen. Das ist das, was im ersten Buch der Bibel ganz zu Anfang uns beschrieben wird, wie die Geschlechter, wie ihre Sünde sich Bahn bricht in ihren Beziehungen. Und meine lieben Frauen, das müsst ihr auch hören. Es ist ganz schön delikat, als Mann in diesen heutigen Tagen über Frauen zu predigen. Was fällt ihm ein, als Mann über eine Frau zu sprechen? Markus hat in unserer DNA-Gruppe gesagt, Walmer, da kannst du nur verlieren. Aber wir predigen hier an dieser Stelle nicht männliche Weisheit. Wir predigen hier an dieser Stelle Gottes Wort. Und daran muss es sich messen lassen. Und nicht, ob ein Mann etwas sagt oder eine Frau etwas sagt. Wahrheit bleibt Wahrheit, egal wer sie ausspricht. Wenn der größte Idiot, Emmendingens, dieses Mikrofon schnappen sollte und euch Wahrheit verkünden würde, wird sie nicht deswegen falsch, weil er ein Idiot ist. Und natürlich nennen wir ihn nicht Idiot, weil Jesus gesagt hat, wir sollen niemanden Idiot nennen. Aber wenn er ein Tor wäre, dann wäre es trotzdem wahr. Also wenn du denkst, dieser Lappen, der da vorne gerade predigt, hab kein Problem damit. Solange es in Übereinstimmung mit dem hier ist, kannst du mich nennen, wie du willst. Beim Tanzen wird nach Regeln getanzt. Und wem der Sport des Tanzes nicht gefällt, ist frei, anderweitig suchen zu gehen. Aber dann ist das nicht mehr Tanzen. Denn wenn du anfängst, wenn Miriam und ich bei den Turnieren gesagt hätten, okay, wir tauschen mal die Rollen, das wäre ein großer Witz gewesen. Wir hätten irgendwas gemacht, aber wir hätten keine gute Bewertung dafür bekommen. Glaub mir, denn ich im Kleid, das willst du nicht sehen. Und die Christusgemeinde, und das hört sich vielleicht hart an, aber die Christusgemeinde hat sich verschrieben, den Lebenstanz nicht ohne Gottes Ordnungen und Weisungen zu tanzen. So einfach ist das. Wenn du was anderes möchtest, such es und find es. Aber wir sagen dir, Gottes Weisungen sind gut. Und wir wollen den Tanz tanzen. Paulus hätte gesagt, wir wollen den Lauf laufen. Denn offenbar gibt es also ein Segensgeheimnis in der Ehe, wenn Mann und Frau ihre Rollen einnehmen. Die Frau kann sich darauf verlassen, dass der Mann weitsichtig den Tanz bis zum Schluss auch mit Hindernissen durchzieht. Und wie oft ist das ein Mangel? Dass Männer ausbrechen und sagen, hier sind Hindernisse, in dieser Beziehungskonstellation, in der Familie und den weitsichtigen Blick übersieht und verwirft und die Hindernisse nicht überwindet. Und darauf soll sich die Frau verlassen können. Der Mann hingegen darf davon ausgehen, dass ihm nicht ständig die Tanzführung streitig und madig gemacht wird. Denn das macht keinen Spaß, wenn du gerade führen willst, aber und du wirklich den Überblick gerade behältst und die Frau, nein, da geht's lang. Dann sagt, weißt du was, tanz allein. Mach deine Drehung und deine Pirouetten ganz alleine ohne mich. Als wir zu tanzen begonnen haben, Miriam und ich, glaub mir, das war nicht meine Idee, zu tanzen. Im Leben nicht. Wir waren schon sehr früh ein Paar und als Teenies, als dann alle angefangen haben, irgendwie Tanzkurse zu belegen, kam Miriam, Schatz, wollen wir nicht auch einen Tanzkurs machen? Nee, ich tanze nicht. Doch, aber ich würde das so gerne und so weiter. Du weißt, dass mir das Spaß macht. Ein Kurs. Und dann habe ich mich da breitschlagen lassen, haben wir einen Kurs gemacht. Irgendwie waren wir schon ganz gar nicht schlecht. Sagt sie, komm, der Grundkurs ist jetzt vorbei, wollen wir noch den fortgeschrittenen Kurs machen? Noch den fortgeschrittenen Kurs. Und dann waren wir irgendwann bei Super Goldstar Rang 2. Wir haben jeden Kurs gemacht, den es dort in der Tanzschule zu bieten gab. Haben wir alles knaller durchgezogen. Irgendwann hat es mir Spaß gemacht, weil wir irgendwie auch gar nicht so schlecht waren in dem, was wir gemacht haben. Wir haben gut interagiert. Aber am Anfang, meine Freunde, war das nicht so einfach für mich. Miriam ist eher so in der Bewegung auch tänzerisch begabt. Ich so von Hause aus, würde ich sagen, nicht unbedingt. Was macht eine Frau jetzt, wenn der Mann nicht leitet? Was macht eine Frau, wenn der Mann nicht führt? In dieser Situation war meine liebe Frau mit mir, mit Waldemar, dem Tänzer, dem Tanzbär. Sie hat nicht gesagt, ich werde jetzt deine Rolle übernehmen und mach das ganz alleine und du setz dich mal auf die Bank, sondern ich helfe dir zu verstehen, wie das hier funktioniert. Gehilfin, ne? Ich helfe dir, damit wir nicht bei jeder Drehung und jetzt links rum und jetzt rechts rum. Ja, Schatz, ja. Oh, verzeih, schon wieder verbockt. Ist passiert. Aber sie hat mich so lange unterstützt in meiner Rolle, dass irgendwann sie kein Mucks mehr sagen musste und wir miteinander, wenn wir tanzen, dann reden wir nicht miteinander. Wir brauchen uns auch noch nicht mal angucken dabei. Also das machen wir schon ganz gern. Aber es ist leicht ein kleiner Druck, zack, fertig. Und jeder weiß, wo es dann geht. Und das bedeutet es als Frau, seinen Platz einzunehmen, den Mann zu wertschätzen in seiner gottgegebenen Rolle und ihm zu helfen. Und es ihm nicht wegzunehmen, ihm zu helfen, in diese Position zu kommen. Erste Petrus 3. Habt ihr noch Kraft? Okay. 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7. Petrus schreibt hier: Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Am Anfang beschreibt Petrus eine Ehekonstellation, wo die Frau an Jesus glaubt und der Ehemann nicht an Jesus glaubt. Also eine sogenannte, in der Theologie wird das dann Mischehe genannt. Eine Mischehe. Geistlicher Art. Mischehen sind für Petrus keine Regel, sondern eher eine Ausnahme. Denn Christen wollen das Wichtigste mit ihrem Partner teilen, das ist Jesus, und in allen Dingen nach dem Reich Gottes trachten. Wenn du auf Partnersuche bist, Gottes Wort gibt dir hier einen guten Hinweis. Trachte nach dem Reich Gottes auch bei der Partnerwahl. Und dennoch gab es Situationen schon in der ersten Gemeinde, dass der Mann nicht an Jesus geglaubt hat und die Frau schon und natürlich auch andersrum. Aber auch hier, die Statistik zeigt, dass es oft andersrum ist. Frauen lieben Jesus, Männer brauchen noch ein wenig. So, was ist zu tun, wenn man in so einer Spannung lebt und merkt, der Mann schert quasi aus und ist nicht so auf Linie mit mir gemeinsam? Wie können wir möglichst gemeinsam tanzen? Wie können wir dieses Leben miteinander verbringen? Und da sagt Petrus sehr fulminant: Ehefrauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen. So, statt sich dem Text mit seinen Karikaturen im Kopf zu verschließen, sollten wir sehr aufmerksam auf Petrus Erklärung hören. Hier geht es nicht um irgendwie eingeschüchterte Frauen, die gewisse Dinge tun dürfen, nicht tun dürfen, und der Mann ihnen sagt jeden Tag, das hast du zu tun, das hast du zu tun, das hast du zu lassen, das hast du zu lassen. Das ist nicht Unterordnung. Es geht hier vorrangig, und das macht unser Text sehr deutlich, es geht vorrangig um eine Herzenshaltung, die die Frau an den Tag legt, im Miteinander ihres Mannes. Eine Herzenshaltung, die, und jetzt wichtig, in unserem Text heißt es, von Furcht geprägt ist. Hier ist nicht die Furcht vor dem Mann gemeint. Wenn Petrus von Furcht spricht, meint er immer Gottesfurcht. Eine gottesfürchtige Frau zu sein. Und wer gottesfürchtig ist, der wird eine bestimmte Lebensführung an den Tag legen. So sehen wir es zum Beispiel im Buch der Sprüche, dass Gottesfurcht der Beginn von Weisheit ist. Also eine weise Lebensführung als Ehefrau an den Tag zu legen, beginnt nicht damit, sich vor dem Mann zu fürchten, sondern sich vor Gott zu fürchten, ihn als allererstes zu ehren und auf ihn zu hören. So, und Petrus geht jetzt weiter und erklärt jetzt ganz genau, was es bedeutet, gottesfürchtig zu sein und sich dem Mann unterzuordnen. Das beschreibt er ja in den nächsten Sätzen, was das ist. Also deswegen, wenn du komische Vorstellungen in deinem Kopf hast, mal beiseite legen und hör. Und hör, was der Text selber über das Wesen von Unterordnung sagt. Es ist nämlich ähnlich wie beim Mann, geht es darum, den natürlichen Drang zu widerstehen, seine eigenen Stärke nicht zur Manipulation seines Gegenübers zu gebrauchen. Hört ihr mich? So wie die Männer ihre physische Überlegenheit zum Segen oder zum Fluch verwenden können, so sollen Frauen mit ihren Stärken gut umgehen können. Und Petrus nennt hier zwei exemplarisch. Und zwar beschreibt er, dass Frauen mit ihren Worten erheblichen Schaden anrichten können und versuchen, damit zu manipulieren und ihren Mann zu dominieren. Jakobus 3, 4 bis 6 heißt es, siehe, auch die Schiffe, die groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch ein großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, die den ganzen Leib befleckt. In der Bibel wird sehr oft davon gesprochen, dass wir auf unsere Zunge Acht geben müssen und dass unsere Zunge quasi, er beschreibt das der Jakobus, es ist wie das Trachten des Steuermanns, das Begehren und das Wünschen des Steuermanns, wo das Schiff hingehen soll, dort gehe ich ans Steuer und drehe es nach meinem Gutdünken. Und dieses Prinzip wird in die Ehe hineingebettet und hey Frauen, wo ihr merkt, nicht jede Frau ist hier eine Labertasche. Ich habe gehört, das sollen die ein oder andere geben, die sehr viel wortgewaltig ihren Mann traktieren und bis zur Weißglut bringen können, um ihn im Prinzip an der Nase herumzuführen. Sowas gibt es. Gibt es sowas? Natürlich in Emmendingen nicht so, wie ihr gerade guckt, aber weit da draußen. Außerhalb des Breisgaus gibt es sowas, dass Frauen in ihrer Ehe keine unterstützende und inspirierende Haltung einnehmen, sondern einen bestimmenden, diktierenden und alles stets vorschreibenden Ton an den Tag legen. Dass dem Mann auch die Luft zum Atmen geraubt wird, weil tu dies, tu das, tu jenes. Dies, das, jenes. Und wenn du damit fällst, dies, das, jenes. Und auf diese Weise können Frauen ziemlich gut ihre Männer wie Hausknechte behandeln. Das ist eine echte Gefahr. Denn Petrus sieht, hey, ihr Frauen, ihr wollt so gern etwas bewirken im Leben eures Mannes. Und das, was ihr bewirken wollt, ist sogar gut. Ihr wollt, dass er zum Glauben kommt. Aber bitte, seid nicht so pushy. Drückt ihn nicht mit euren Worten gegen die Wand. Das wird zu keinem Erfolg führen. Er hat es gehört. Er hat es schon gehört. Er braucht nicht noch mehr Predigt, nicht noch mehr Sermon beim Einschlafen von dir, bla 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 bla. Bisschen weniger davon, bisschen weniger. Halt dich zurück mit deinen vielen Worten. Und darum, das ist eine Frage für mich an unsere Frauen hier. Willst du wirklich, dass dein Ehemann initiativ ist und proaktiv? Willst du das wirklich? Denn wenn ja und er das dann wirklich tut, was dann? Ist es dann auch gut genug? Oder sagst du ihm eigentlich die ganze Zeit, du müsstest eigentlich das, du müsstest eigentlich jenes? Und wenn er dann mal Aktion zeigt und darunter leiden Männer, Frauen, jetzt habe ich was gemacht und das ist nichts recht. Nie. Egal, was ich anfasse, egal, was ich mache, es gibt immer noch ein oben drauf und immer etwas zu meckern. Es ist nie gut genug. Ich kann es dir nicht recht machen. Meine lieben Frauen, so sehr Frauen Geborgenheit, Umgarnung und Liebe brauchen, so sehr brauchen Männer Wertschätzung, Respekt und Anerkennung. Ich brauche es nicht unbedingt. Ja, hier und da auch, aber dass meine Frau mich jetzt so, oh ja, Schatz, über den Kopf streicheln und trösten und ich wische dir noch deine Träne weg. Das ist nicht das, was ich primär von meiner Frau brauche. Auch solche Momente gibt es. Ich kann auch touchy sein. Habe auch eine feminine Seite in mir. Aber vor allem möchte ich, dass wenn ich etwas tue, ganz ehrlich, wenn ich etwas mache, wenn ich denke, oh, das war Initiativ von mir, da hatte ich einen Einfall, dann möchte ich, dass meine Frau das sieht und anerkennt und dass sie mich bestätigt. Dafür ist diese Konstellation auch da. Dass der Mann nicht rumwildern muss und seine Bestätigung suchen muss. Was glaubt ihr, warum so viele Männer herumstreunern und herumwildern? Vielleicht, weil zu Hause keine Wertschätzung, keine Anerkennung und kein Respekt gezollt wird. Aber das brauchen wir Männer in aller Regel. Wenn du jetzt aufstehst und sagst, ja, weil mal ich aber nicht, gut, Ausnahmen werden die Regel aber bestätigen. Darum, liebe Frauen, haut nicht in die gleiche Kerbe wie unsere Gesellschaft, die den Mann als einen nichtsnutzigen Trottel hinstellt. Männer haben ein gewaltig schlechtes Image in diesen Tagen. Im Speziellen, wenn sie weiß, alt und heterosexuell sind. Und alt meine ich nicht mit 95, sondern laut Definition gehöre ich auch schon dazu. Ich bin ein weißer, alter, heterosexueller Mann. Und wenn ihr mal die Medien verfolgt, merkt ihr, das ist genau das Feindbild, was immer mehr und mehr aufgebaut wird. Und Männer wehren sich oft dagegen nicht. Sie schlucken das. Sie schlucken das. Sie ertragen das. Weil sie dann nicht gleich rausbrüllen, sondern sie nehmen das in sich auf. Sie suchen oft nicht das Gespräch. Ob das gut ist, ist noch eine ganz andere Frage. Aber so ticken viele Männer. Männer werden aber in unserer Gesellschaft dann hochgehalten, wenn sie besonders feminin sind, weich und gendersensibel. Dann werden sie als Aushängeschild von jeder Organisation und Werbung ganz nach vorne gebracht. Aber wenn du mannhaft und männlich bist, so wie es 1. Korinther 16, Vers 13 sagt, seid stark, seid mannhaft, dann hast du in diesen Tagen ein Problem. Frauen unterstützt männliche Eigeninitiative mit Anerkennung. Und versucht sie nicht mit Worten die ganze Zeit zu lenken und zu manipulieren und niederzumachen. Im Sauseschritt müssen wir weitermachen. Vers 3 bis 4. Darauf haben wahrscheinlich viele gewartet. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch flechtende Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott köstlich ist. Was für eine krasse Aussage. Heute haben vorsichtshalber alle Frauen ihren Schmuck daheim gelassen, keine prächtigen Gewänder angezogen und auch ihr Haar nicht aufwendig geflochten. In einer Bibelübersetzung heißt es, putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbaren Schmuck und prächtigen Kleidern. Meine Lieben, sollen wir das wirklich wörtlich verstehen? Viele kommen daran und Moment mal, was ist jetzt das Problem? Aber wir wollen ja Gottes Wort wörtlich nehmen. Sollen wir das an dieser Stelle tatsächlich wörtlich nehmen? Wer das wörtlich verstehen will, muss auch erstmal wörtlich übersetzen. Denn in diesem Text steht überhaupt nicht, dass man keine prächtigen Kleider anziehen soll oder keine kostbaren Kleider, sondern hier heißt es, man soll überhaupt keine Kleider anziehen. Also wer Flechten von Haaren und wertvollen Schmuck verbietet, muss nach biblischer Logik demnach das Anziehen von Kleidung untersagen. Und ich frage mich, ob Petrus uns und unsere Frauen heute dazu motivieren wollte, nackt in den Gottesdienst zu kommen. Ohne Schmuck, ohne Haare flechten und ohne Kleidung. Das ist nämlich das, was der Text sagt. Und dann sollen die Frauen alle blitzeblank hier sitzen. Gott bewahre. Danke, dass ihr diesen Text nicht 1:1 umgesetzt habt. Paulus motiviert natürlich nicht zu so einem Verhalten. Das ist natürlich klar, dass es nicht darum gehen kann, das 1:1 so zu übersetzen. Das wäre wirklich eine Garten-Eden-Geschichte, Freunde. Es ist glasklar, dass Petrus auf eine Stärke der Frau wieder anspielen möchte, Und Männer, jetzt müsst ihr stark sein. Die Schönheit und Attraktivität von Frauen übersteigt in aller Regel weit die der Männer. Amen? Amen? Ja, ein männliches Amen möchte ich da hören. Es ist einfach so. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Aber die Schönheit der Frau wird in der Bibel immer wieder gepriesen. Und es ist eine Gabe Gottes. Und es ist einfach schön. Und das ist eine Stärke der Frau. Aber jede Stärke, die wir in unserem Leben haben, ist auch, hat das Potenzial in sich, dass es auch die größte Schwäche wird. Und so auch bei Frauen, auch im 21. Jahrhundert. Eine ungesunde Überbetonung auf Äußerlichkeiten macht viele Mädchen und Frauen nicht nur extrem oberflächlich. Hör mich. Wenn du als Frau auf das Äußere Wert legst, ist okay, aber zu viel macht deinen Charakter erstens oberflächlich. Zweitens ist nicht zu wenige Frauen gebrauchen ihre äußeren Reize dazu, um ihren Willen in der Ehe zu kriegen und Männer zu manipulieren und gefügig zu machen. Frauen wissen ganz genau in aller Regel, welche Hebel sie bewegen müssen. Die Frauen fangen schon leicht an zu grinsen, das könnt ihr euch nicht verkneifen. Wisst ganz genau, an welchen Hebeln ihr drücken müsst, welche Knöpfe gedrückt werden muss, wie man seine Stärke herauskitzeln muss, um sich das Gegenüber gefügig zu machen für den eigenen Willen. Das Dumme ist, dass Männer tatsächlich extrem visuell ticken und wir einfach echt leicht beeinflussbar sind. Wir sind schwach in diesen Dingen. Und deswegen ist hier die Frage an die Frauen: Entlarvst du die Schwächen deines Mannes und nutzt sie dann schamlos aus mit deiner Stärke der Schönheit? Ja, ganz genau. Ich weiß, wenn ich so um ihn herumtanze, dann wird er irgendwann genau das machen, was ich von ihm will, weil er das hier will. Vielmehr sollte Vers 4 das Anstreben von Frauen sein, im Miteinander mit ihrem Mann, dass sie den Fokus legen sollen auf den verborgenen Menschen des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott köstlich ist. So, was bedeutet das? Sollen jetzt Frauen passiv sein und schweigsam sein? Und versteht mich nicht falsch, diese Texte wurden massiv missbraucht in der Kirchengeschichte. Dass Frauen klein gehalten wurden, dass sie nichts zu melden hatten. Und deswegen kommt auch bei vielen die Frage, soll ich jetzt so ein kleines Aschenputtel daheim sein, irgendwie die ganze Zeit am Herd und nichts sagen, keinen Ton über die Lippen bringen? Der Fokus liegt hier auch wieder auf den Charakter und deine Herzenseinstellung. Frauen sollen ein sanftes Wesen haben. Und bevor du jetzt sagst, oh nee, das ist mir viel zu wenig, Obacht! Jesus selber wird zweimal im Matthäus-Evangelium als sanft beschrieben. Sanftheit bedeutet nicht Gebrechlichkeit. Als Jesus sanftmütig genannt wird, ist er gerade der König auf einem Esel, der nach Jerusalem hineinreitet. Und er zeigt, ich habe Macht, ich habe Stärke, ich habe Kompetenz, aber ich missbrauche sie nicht mit Gewalt. Ich werde meine Stärke, die ich habe, nicht dazu gebrauchen, euch zu drangsalieren und euch runterzuzwingen und zu meinem Willen aufzudrücken, sondern ich bin sanft in meiner Stärke. Sanftheit ist nicht Schwachheit, sondern wird im Griechischen auch für wilde Tiere verwendet, die gezähmt wurden. Billy Graham sagt dazu, Sanftmut oder Sanftheit ist Kraft unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Also die eigene Stärke nicht zu missbrauchen als Frau, sondern freiwillig so einzusetzen, dass sie rücksichtsvoll, höflich und wohlwollend handelt. Meine Frau Miriam, sie ist genau richtig geflüchtet jetzt mit den Kindern. Meine Frau Miriam, der Name ist hebräisch und bedeutet übersetzt, Obacht, Ungezähmte. Miau. Ungezähmte. Mit so etwas habe ich seit vielen Jahren zu tun. Und meine Frau ist tatsächlich keine gleichgültig schwächliche Ehefrau. Sie weiß, was sie will. Und sie hat auch Pläne, sie hat auch Wünsche, sie hat Ziele. Aber ihre Höflichkeit und Rücksicht in ihrem Gegenüber, dieser Ruf eilt ihr weit voraus. Diese Ungezähmte hat sich zähmen lassen, nicht von mir, sondern von Gott. Und ist in der Lage dazu, ihren starken Willen nicht einfach dominant über mich zu drücken und mich in die Ecke zu drängen und mich vielleicht noch irgendwie überflüssig zu machen, sondern mich zu schätzen, dass ich gerne in ihrer Gegenwart bin. Und so sagen es mir oft viele, in der Gegenwart deiner Frau, das ist so angenehm. Gut, vielleicht sagst du, ich habe andere Erfahrungen gemacht, okay, dann sprich mit ihr. Aber das ist etwas, was ich in ihrem Wesen zum Beispiel sehe, dass eine Frau, was es bedeutet, als Frau sanftmütig zu sein, das kann ich in meiner Frau erkennen. Und ich bin enorm dankbar dafür. Denn wenn wir uns ins Auto setzen und ich sage, na, wie war der Gottesdienst? Da können 300 Millionen gesagt haben, oh, war immer tolle Predigt. Wenn meine Frau das nicht gut fand, dann sagt sie es auch deutlich. Sie bleibt aber wenigstens höflich. Und das ist vor Gott sehr köstlich, kostbar, wertvoll und teuer. Wir müssen auf die Zielgerade kommen. Es ist deswegen köstlich in Gottes Augen, weil sich in diesem Verhalten die Hoffnung auf Gott zeigt. Vers 5 bis 6. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Worin, Frau, liegt deine Hoffnung? In deiner Stärke? In deinen Waffen, die du zu deinem Vorteil verwenden kannst? Oder ist deine Hoffnung in Gottes Kraft begründet, dass du Dinge, die du eigentlich ausspielen könntest, sein lässt, weiterhin in Sanftheit deinem Mann begegnest und damit zeigst, ich vertraue Gott mehr als meinen manipulativen Mechanismen. Auf Manipulation durch eigene Stärke zu verzichten und einen sanften, unterstützenden und inspirierenden Charakter an den Tag zu legen, wird Gott mit Segen beantworten. Das hat er auch bei Sarah, die Frau von Abraham, getan. Und dieser Segen hält bis heute an. Sarah war als Frau alles, aber keine Duckmäuserin oder auf den Mund gefallen. Sarah hat es faustdick hinter den Ohren gehabt. Das war auch eine ungezähmte Frau. Und dennoch wird sie hier als heilige Frau, als Vorbild dargestellt. Denn ohne Sarah, meine Lieben, hätten Gottes Pläne und Abrahams Vorhaben niemals funktioniert. Es brauchte Sarah an seiner Seite dafür. Abraham musste oft weitreichende Entscheidungen treffen zum Wohl seiner Familie und seiner Nachkommen. Und das ist das Letzte. In diesen weitreichenden Entscheidungen, die Abraham manchmal treffen musste, wo er sagte, ich sehe hier, das ist Gottes Wille, ich muss diesen Weg gehen. Das waren große Herausforderungen auch für eine Frau, das dann mittragen zu können und zu wollen. Und in schier verrückten und unglaublichen Situationen fürchtete Sarah keinen Schrecken. Und sie war bereit, Abraham in seiner Initiative, liebe Frauen, zu wertschätzen, zu unterstützen und zu respektieren, statt permanent mit einer argwöhnischen Haltung die Initiativen Abrahams zu missachten. Was, du willst es gehen? Oh ja, das ist verrückt für mich. Sie äußert das auch einmal an einer Stelle. Wie, wir sollen doch nachkommen? Huhu, das ist doch verrückt. Und dennoch geht sie darauf ein. Und geht mit Abraham diesen Weg und wertschätzt sein Gottvertrauen und ordnet sich dem gerne, wenn du unter nicht magst, ordnet sich dem gerne ein. ist gerne mit dabei, anstatt die ganze Zeit mit Argwohn dagegen zu stehen. Nee, das kommt aus deinem Munde, Mann. Das kann nicht richtig sein. Und diese Auswirkung, und das ist wichtig für euch Frauen, wenn ihr euch in dieser Haltung begebt, hat das nicht nur einen Segen für eure Ehe und Familie, sondern es hat Segen für Generationen. Denn Petrus sagt an dieser Stelle, Sarah hat sich so verhalten als eine heilige Frau, deren Kinder seid ihr. Der Segen, den sie durch ihre Haltung erlebt hat, hat sich hingetragen bis nach Emmendingens 21. Jahrhundert. Und darum eine große Ermutigung für euch. Eure tatkräftige Unterstützung eures Mannes birgt Segen für euch, für eure Ehe, für eure Familien und auch für nachfolgende Generationen. Amen. Frauen, jetzt seid ihr dran. Ihr dürft jetzt aufstehen. Wir werden jetzt für euch beten und euch segnen. Jemand schrieb mir, ich bin für Sonntag bereit, auch meine Packung zu kriegen. Das fand ich sehr interessant. Diese Texte sind herausfordernd und sie fordern uns in unserer Persönlichkeit heraus. Ich werde jetzt für euch beten, nicht weil ich eine Ahnung hätte, wie es in euch vorgeht. Keine Ahnung. Ich kann mir ein paar Sachen ausdenken. Aber ich weiß, wer ganz genau weiß, wie es in euch vorgeht. Und das ist euer Schöpfer. Das ist euer Herr. Das ist der Heilige Geist, der euch kennt. Und der muss eure Herzen bewegen und euch segnen und euch stärken für dieses Vorhaben. Liebe Männer, wir beten für unsere Frauen. Vater im Himmel, allmächtiger Gott, wir stellen uns unter dein Wort und ja, diese Texte, die gehen richtig an unsere Fundamente, für uns Männer, aber auch für die Frauen. Und ich danke dir, dass du mit Liebe kommst, um Wahrheit zu bringen. Dass du uns nicht mit Wahrheit erschlägst und platt machst, das ist doch gar nicht dein Ziel. Dein Ziel ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes aufzudecken, was im Argen liegt, um dann auch die Kraft des Heiligen Geistes in unsere Herzen fließen zu lassen, dass wir danach handeln, was dir wohlgefällig ist, was in deinen Augen kostbar und wertvoll und köstlich ist. Und ich danke dir für jedes weibliche Geschöpf hier auf diesem Platz. Ich danke dir für jede Frau, die heute gekommen ist und jede Frau, die sich unter deinen Segen stellt. Ich bitte dich, dass unsere Frauen in die Lage versetzt werden durch deine Hilfe, in angemessener und biblischer, wirklich biblischer Art und Weise, sich in die Ehen einzuordnen, sich dem Mann unterzuordnen. Dass wir lernen, dass du damit einen guten Plan verfolgst. Dass es etwas ist, wovon sie selber profitiert und ihr sanftes Wesen mit Entschlossenheit, aber auch mit Höflichkeit und mit Respekt einen großen Effekt in ihrer Ehe bewirken kann, weil diese Frauen, die jetzt aufgestanden sind, nicht auf ihre eigenen Stärken und Waffen hoffen, sondern auf dich, den allmächtigen Gott. Und ich bitte dich, Herr, segne jede Frau und vergib jeder Frau, die das erkennt für sich, dass sie hier falsch gehandelt hat, dass sie ihren Mann übervorteilt hat, dass sie ihren Mann nicht gewertschätzt hat, dass der Mann ein Fußabtreter zu einigen Zeiten vielleicht war. Wir bitten dich um deine Vergebung und danken dir für einen Neuanfang. Und Herr, gib deinen Geist ohne Maß unseren Frauen hier, dass sie erfüllt werden von dir selbst. Und wir eben nicht mehr die Konsequenzen des Fluches immer in unseren Ehen erleben, sondern einen harmonischen Tanz erleben, wo jeder seinen Platz einnimmt und wohlwollend auf den anderen schaut und man sich gegenseitig wertschätzt, achtet und dient. Herr, hilf uns dabei. Wir preisen deinen Namen und singen dir jetzt ein Lied. Amen.